Bayern 2, 1:1, der Talk mit Stefan Parisius.
Grüß Sie, mein Gast heute ist der Schauspieler Michael Brandner. Herr Brandner, wann sind Sie zuletzt mit Girrwitz angesprochen worden, Ihrem Rollennamen aus Hubert ohne Stall?
Drei Stunden, ja.
Eine Stunde, zwei Menschen, im Gespräch auf Bayern 2. Stefan Parisius trifft
Michael Brandner, als Schauspieler seit Jahrzehnten immer in Bewegung.
Schön, dass Sie da sind. Warum lachen Sie jetzt?
Als Schauspieler immer in Bewegung ist eine schöne Klassifikation.
Empfinden Sie sich nicht so?
Ja, na klar. Normal.
Ja, normal. Es gibt sicher Jobs, wo man weniger in Bewegung
ist. Das ist wohl wahr.
Ist diese ständige Bewegung für Sie eine der angenehmen oder unangenehmen Seiten des Berufs?
Es gibt angenehme wie unangenehme Bewegungen, ganz eindeutig. Also ich bin eigentlich sehr gerne, nicht mehr so gerne auf Reisen beruflich, weil das ist, Hotels erzählen mir nichts mehr. Auch gute Hotels, die ja inzwischen nicht mehr so häufig sind für Schauspieler. Aber es ist, ja, man hat so viel davon gesehen, das ist irgendwie... Da ist dann eins wie das andere. Da schlafe ich lieber in meinem Bett und bin in München unterwegs. Ist eh die schönste Stadt der Republik, also warum sich irgendwo anders rumtreiben.
Aber immer in Bewegung heißt ja auch immer in Unsicherheit zum Beispiel?
Das ist mein ganzes Leben.
Von Engagement zu Engagement?
Ja, also das war so, ich habe immer von der Hand in den Mund gelebt.
Ja,
buchstäblich.
Aber gut.
Naja.
Also bei Ihnen läuft es doch super.
Kann nicht meckern.
Also allein, wissen Sie noch, wie viele Produktionen, Filme, Serien?
Also allein wir haben es mal ausgerechnet, sind, glaube ich, insgesamt über 300.
In den letzten 35 Jahren.
Ja.
Super. Ihre Theorie, warum es da bei Ihnen offensichtlich nie so eine die klassische Durststrecke gegeben hat?
Ach, keine Ahnung. Erstmal bin ich, glaube ich, bin ich nicht festgelegt. Also ich bin ein Chamäleon. Mir ziehen sie irgendwas an und dann sehe ich vollkommen anders aus.
Ist ja
also ich kann verschwinden in Rollen.
Beim Schauspiel ja eigentlich hervorragend.
Ja. Obwohl die Deutschen lieben die Selbstdarsteller. Die wollen ihre Leute wiedererkennen. Also die Selbstdarsteller haben in Deutschland einen guten Lauf, weil die können richtig nach ganz oben kommen und werden dann auch demgemäß hofiert, während jemand, der in den Rollen verschwindet, der braucht lange, bis er mal im Gedächtnis haften bleibt. Also das ist schon so.
Deswegen ja wieder zurück zu Girrwitz. Wer war es vor drei Stunden?
Ein junger Mann, der sagte, ich mache sowas normal nie, Herr Girrwitz, aber meine Mutter... guckt sie jeden Abend. Ich entschuldige mich immer, weil ich die Leute offensichtlich von irgendwas abhalte oder quasi vor den Fernseher zwinge.
Also das heißt, da spielen Sie dann natürlich mit und sind nicht beleidigt.
Überhaupt nicht.
Dass man nicht Brandner zu Ihnen sagt. Nein. Könnten Sie sagen, worauf Sie vielleicht, was Sie gerade schon gesagt haben mit dem Chamäleon, könnten Sie sagen, worauf Sie beruflich so richtig stolz sind?
Ja, tatsächlich auf meine auch Art, mit Rollen umgehen zu können, weil ich offensichtlich, wie gesagt, man zieht mir was an und dann komme ich aus der Garderobe und dann bin ich ein anderer Mensch irgendwie. Mhm. Also ich komme immer authentisch rüber, so gut es geht. Und das hat bisher fast immer geklappt. Also es gibt natürlich so, man hat mal so zwei, drei Gaps, wo man sagt, naja, das hat nicht hingehauen, das hast du dir anders vorgestellt, aber insgesamt habe ich eine gute Bilanz, was das angeht. Also ich bin sehr zufrieden mit mir.
Ist das mit dem Rolle anziehen, wie unterschiedlich ist es, ob es eben dann eine Figur ist, die Sie seit 2011 insgesamt spielen, in erst Hubert mit und dann ohne Staller, oder halt was, wo Sie sagen, gut, das ist ein Film, ein Aufschlag?
Ja, das macht Spaß zwischendurch mal. Aber es ist auch auf der anderen Seite klasse, dass man, weil wir haben ja nun nicht das klassische Format, in dem man sich in dieser Rolle festfrisst, sondern wir haben ja einen großen Spielraum und den nutzen wir. Das heißt, wir kommen gar nicht dazu, dieses programmatische Wiederholungssyndrom zu haben, wo man also sagt, okay, das habe ich jetzt satt. Ich stelle jetzt zum 1766 Mal die Frage, haben Sie, wo waren Sie gestern Abend? Ja. Was haben Sie im Nachmittag? So, das müssen wir ja nicht mehr. Also das haben wir nicht. Also es gibt bei uns, wir stellen andere Fragen und kriegen auch andere Antworten.
Trotzdem ist es ja schon eine große Art Alltag. Sie haben gerade vorhin auch geschimpft, ansatzweise während des Wetterberichts, weil Sie gesagt haben, wenn wir anfangen zu drehen, dann wird das Wetter wieder schlecht. Also ja. Wie viel Zeit im Jahr beschäftigt Sie, Hubert ohne Staller?
Ach, die Hälfte des Jahres sowieso eigentlich, ja. Ja. Und dann kommt noch ein bisschen was drauf, ja.
Wobei ich mir jetzt ein, zwei Folgen, die eine Folge aus der neuen Staffel angeschaut habe, die anläuft, mir das Gegenteil gedacht habe, weil da hatte die offensichtlich Traumwetter. Also das, den Eindruck hat man ja sowieso
in allermeisten. Ich meckere nicht, wir drehen eh in der schönsten Gegend Deutschlands. Also das wäre schon vermessen, dazu sagen. Das ist
Sie jetzt, meckern nicht, Sie schimpfen nicht, dabei sagen Sie von sich selbst, dass Sie auch mal cholerisch sein können.
Das kann ich ja.
Ja?
Ja.
Worüber haben Sie sich zuletzt so richtig aufregen müssen?
Ach, wo ich mich wirklich aufgeregt habe, war mal wieder die AfD. Die ist immer gerne mal in der Lage dazu, mich auf die Palme zu bringen, weil es uns offensichtlich nicht gelingt, diesen Verein endlich da einzuordnen, wo er hingehört. Weil es ist ja nun wirklich, muss man ehrlich sagen, das ist ja keine Partei, das ist ein Geschäftsprinzip. Die agieren ja mit dem Maß an Unzufriedenheit und das ist alles, was sie drauf haben. Mhm. Mehr ist es ja nicht. Mhm. Und dass die immer noch Zulauf haben, habe ich jetzt wieder, das liest man dann, wenn ich schleiche den Spiegel auf und denke, ja, jetzt die Kritik wird von allen Seiten größer, aber immer mehr Leute laufen ihnen hinterher. Und dann frage ich mich immer, wie kommt diese Diskrepanz zustande? Ich meine, sieht man nicht, was das für Vögel sind.
Und das regt sie dann so richtig auf?
Das regt mich auf, ja.
Wie kommen sie dann wieder runter?
Auch das mit irgendwas anderem. Also ich kann mich auch schnell wieder
ablenken. Wird das, bei manchen wird sowas ja mit dem Jähzorn, mit dem Jahren schlimmer. Andere werden altersmilde. Wie ist das bei Ihnen?
Ich denke altersmilde.
Altersmilde. Ja. Viertel nach in 1:1 der Talk mit Michael Brandner. Über den Jähzorn haben wir gerade schon ein bisschen gesprochen. Den Jähzorn, sagen Sie, haben Sie von Ihrer Mutter. Mhm. Und meinen, die hätte Sie zu einem perfekten Lügner ausgebildet.
Ja. Das hat sie, ja.
Wie hat sie das getan? Eindeutig.
Ja, indem sie ständig eingefordert hat, was ich wie und wo gemacht habe und ihren Kopf durchsetzen wollte. Das geht allen Eltern so, die das machen. Die müssen zwangsläufig von ihren Kindern angelogen werden. Das finde ich auch völlig in Ordnung.
Sie war aber selbst auch nicht so ganz zurückhaltend. Ne?
Nein, auf keine Fälle.
Ja.
Sie hat ihrem Unmut da, wo sie konnte, Luft gemacht.
Ja. Mhm. Muss man die Geschichte kurz erzählen? Ihre Mutter, ledig, als sie auf die Welt gekommen bin, hat ihn bei ihrer Familie gelassen, eben auf dem Bauernhof bei Augsburg in Pöttmes und verschwindet dann. Nach 3,5 Jahren kommt sie plötzlich wieder und holt sie ab. Haben Sie daran überhaupt noch Erinnerungen oder ist das alles im Nachhinein nur erzählt?
Nein, ich habe mir das alles erzählen lassen von meinem Onkel, bei dem ich ja war. Und meine Mutter selbst hat mir das nie erzählt. Mhm. Die hat das nie erzählt. Ich habe das von dem erfahren. Das war einfach Schwamm drüber, ne? Und dann war es das. Sie hat da irgendwie nie versucht, mir reinen Wein einzuschenken. Und ich habe, wie gesagt, für mich war das alles okay. Ich war im Ruhrgebiet. Ich habe wohl am Anfang tatsächlich bayerisch gesprochen, wie sich das gehört natürlich. Und habe mich dann wohl schnell umgestellt. Also in der Schule war ich dann schon ein Ruhrgebietskind.
Was hat dann Ihre Heimatgefühle für den Ruhrpott geprägt?
Also das ist... Sagen wir es mal, das ist eine sehr, sehr bunte Landschaft gewesen. Der Einfluss aus aller Herren Länder war tatsächlich normal. Es gab das, was wir jetzt als, sag mal, Multikulti-Gesellschaft bezeichnen würden, in einer Art von Selbstverständlichkeit, die angenehm war, äußerst angenehm. Mhm. Die Leute haben sich gerne mal direkt die Meinung gesagt, das macht kurze Wege. Es führt zu wenig Missverständnissen, manchmal zu harschen Reaktionen, aber das ist, finde ich, durchaus angenehmer als diese ganzen Verhaltensparcours, durch die man in der Gesellschaft muss. Und das war für mich auch noch insofern großartig, weil es gab alle Sorten von Hobbys, die zu Vereinen umgemünzt wurden. Es wurde gesungen, es wurden mit allen möglichen Sorten von Viechern wurden irgendwelche Vereine gegründet, die dann alle aufgebürstet und vorgeführt wurden.
Was hatten Sie?
Mein alter Herr hatte Tauben, ja. Kurzfristig, aber das ist ein sehr teures Geschäft. Und wir hatten einen Schrebergarten, da gab es halt Hühner, es gab Karnickel, also das, was man zu essen brauchte. Und ab und zu ein Schwein oder mal ein Schaf. das war's. Und das, aber insgesamt war das Gebiet ja so aufgebaut, dass in den Bergmannshäusern immer hinten ein Stall dran war, wo man sich was halten konnte und ein Garten, wo man sich sein Zeug rausholen
dieses
konnte.
Dieses einfache, geerdete ist ja auch nicht nur eine Frage der Region, das ist sicher auch, aber auch eine Frage der Schicht. Ne? Und ihr alter Herr, wie Sie sagen, war ja Bergmann.
Ja, richtig.
Und also da auch unter Tage tätig. Und eben Ihr Stiefvater, das haben Sie aber überhaupt nie von der Mutter auch erfahren, oder? Wie heißt das? Oder doch, aber
das ist ich wusste, dass es ihn gab und dass er sich nie nach mir erkundigt hat.
Nein, der leibliche Vater.
Achso, mein Stiefvater.
Ihr Stiefvater. Ja, das ist ja auch nur durch Zufall rausgekommen.
Ja, das ist.
Was war das für ein Zufall?
Das war kein Zufall. Ich hab mich in meinem Sparschwein bedient, in der festen Überzeugung, das sei mein Geld. Und daraufhin ist sie so ausgerastet, dass sie mir dann mal unter anderem unter die Nase gerieben hat, dass dieser Mann, mit dem ich da groß geworden bin, nicht mein Vater sei. Mhm. Das hat sie sehr geschickt gemacht, ja. Mit der Bratpfanne quasi übergezogen. Ja, das war so ihre Art, mit den Dingen umzugehen. Sie hat eigentlich gerne mal um sich gehauen, ja, klar.
Gab es dann später irgendwann mal eine Versöhnung eigentlich mit ihr? Weil das ging ja noch lange weiter mit vielen anderen.
Also ich habe meinen Frieden mit ihr gemacht.
Umgekehrt nicht?
Ich weiß es gar nicht. Ich habe das nie abgefragt.
Weil sie hat,
ihr Gift nie gelassen. Sie hat irgendwie, das hat sie nie gelassen. Also sie hat, wenn es irgendwie ging, hat sie mich in irgendeiner Form diskreditiert. Lächelnd, freundlich, aber das hat sie immer hingekriegt, muss man sagen.
Kommen daher dann, trotz einer ansonsten, wie Sie es beschreiben in Ihrem Buch, ja auch eigentlich glücklichen Kindheit, gerade mit dem Stiefvater, kommen daher dann möglicherweise diese Angstträume, die Sie hatten wohl lange?
Kann sein, dass es damit zusammenhängt. Ich glaube, es war eher, die erste Zeit war ich ja in so einem Heim untergebracht. Da hatte ich ja überhaupt keine Betreuung, außer dieses Pflegepersonal da. Und dann bin ich zu so einer Pflegefamilie gekommen, wo die waren wohl auch ziemlich überfordert, brauchten aber das Geld wohl. Und als dann kein Geld mehr kam, haben sie mich dann zu meinem Onkel gebracht. Also das heißt, ich habe, glaube ich, die ersten anderthalb Jahre habe ich quasi in verschiedensten Verhältnissen verbracht. Und ich denke mal, da werde ich mir irgendeine Macke weggeholt haben.
Also Grundvertrauen.
Ja, das Urvertrauen, das man irgendwie braucht, hatte ich nicht. Und habe ich im Grunde auch nie wieder gehabt. Also es ist irgendwie etwas, das ich herstelle, aber das, wenn andere Leute das haben, dann kann ich das immer nur bewundern. Also es ist bei mir nicht so.
Also Sie schreiben von dem Gefühl oder von diesen Träumen, immer kleiner zu werden.
Zum Beispiel, ja.
Und irgendwann mal dann zu verschwinden.
Verschwinden, genau.
Ins Nichts genau zu diese, fallen.
Ja, ist genau dieses Gefühl.
Und das bis heute?
Nee, das ist schon ewig nicht mehr. Also das hat sich verloren dann mit den Jahren und ist, also in der, ich habe ja in der Hippie-Zeit habe ich ja dann auch durch alle Formen von Therapien, die man mit sich selber gemacht hat, die damals üblich waren, hat man das dann einfach mal schlicht und ergreifend verloren. Das ist weg.
Wie sehr war Ihre Jugend vor der Hippie-Zeit noch geprägt von den Trümmern und Nachwehen des Zweiten Weltkriegs?
Ach, wir haben ja schnell wieder aufgebaut, muss man sagen. Also ich entsinne mich, dass wir 60 oder 62 oder so, war bei uns alles wieder in Ordnung. Es war alles schon wieder aufgebaut. Das ging ja relativ schnell dann. Wie gesagt, ich kann mich nicht mehr entsinnen, ob wir danach noch irgendwie, es gab noch Bunker, in denen wir spielen konnten, aber die Abbruchhäuser waren dann eigentlich relativ schnell wieder hochgezogen, weil es brauchte Wohnraum und dann haben alle auch alle möglichen Siedlungen wieder in die Gegend gesetzt. Also es ging rapide vorwärts. Es gab ja noch diesen Marshallplan, der funktionierte. Also es war, finde ich, rapide.
Jahrgang 51 sind Sie. Das ist so eine Generation, wo es ja generationmäßig nach oben thematisch mit der Auseinandersetzung mit Weltkrieg gemeinhin ganz, ganz schwierig war. Ne? Ist wahrscheinlich nie irgendwie drüber gesprochen worden.
Ja, es wurde drüber gesprochen, aber es wurde nie wirklich Tacheles geredet, weil wir hatten ja, man war umgeben von Krüppeln. Also es war so, die nicht im Körper versehrt waren, die waren es im Geist, das ist, muss man klar sagen. Also Angstträume waren tatsächlich an der Tagesordnung. Also ich weiß, einer Onkel von mir, der machte für den Bundesluftschutz machte der so Übungen auch mit Leuten noch. Da habe ich eine Zeit lang auch, das gehört bei dem Technischen Hilfswerk dann irgendwann zugeordnet, machte man Übungen und dann wurden auch innerhalb dieser Übungen auch mal nochmal diese Attrappen von Fliegerbomben gezündet. Das hat jedes Mal absolute Panik erzeugt, die für ältere Herrschaften sofort irgendwie gefährdet waren. Also musste man das dann irgendwann, hat man es gelassen, das machte man wegen auf freiem Feld oder so. Aber das war irgendwie tatsächlich eine schwierige Sache.
Wenn Ihnen damals als Teenager jemand erzählt hätte, Sie wären Schauspieler?
Also ich wäre nie nicht drauf gekommen, ehrlich. Es war nie in meinem Fokus, überhaupt nicht.
Bauzeichner schon eher?
Ja, ich wollte Architekt werden. Aber ich habe bei so einem Architekten gelernt, der eigentlich den Leuten ihre Ideen ausgeredet hat. Also wo eigentlich 0815, Schublade 7, dann letztlich immer dabei rauskam. Und das hat sich wohl besser rentiert, als da die kleinen Träume umzumünzen. Und das hat mir dann eigentlich ein bisschen den Spaß verdorben.
Bayern 2, 1:1, der Talk heute mit Michael Brandner, Schauspieler, zum Beispiel aus Hubert ohne Staller. Aber ja, spät berufen kann man sagen, das war der vierte oder fünfte Beruf insgesamt so. Ne? Ja. Und ausgerechnet 78, Sie wollten über Ihre Hippie-Zeit erzählen, ausgerechnet 78 sollten Sie zur Bundeswehr.
Nein, 68.
68, sorry.
Ja,
68,
ja, klar.
Deswegen.
Ja, klar.
Sonst Hippie.
Ja.
Haben sich dann aber 2 Jahre verpflichtet beim Bundesgrenzschutz.
Richtig.
Wie passt das zusammen?
Naja, man kann den Wehrdienst, konnte den Wehrdienst einfach auf diese Art erledigen. Und ich dachte, bevor ich jetzt militärisch stramm stehen muss und diese sagen wir, Grundausbildung, wo sie einen natürlich durch alles durchschleifen sparen kann, dachte ich, das ist doch angenehm. Da läufst du an der Grenze längs mit so einem Schäferhund und guckst ein bisschen, ob irgendwelche Schmuggler rumlaufen. Ich weiß nicht, was ich da im Kopf hatte. Jedenfalls nur reiner Brei. Es war die dümmste Entscheidung meines Lebens, um es klar zu sagen, weil der Bundesgrenzschutz war ja nun die erste militärische Truppe nach dem Krieg und die sind mit allem ausgerüstet worden, was noch übrig war. Wir haben zum Beispiel Maschinengewehre gehabt, wo man mit so einer Punze versucht hat, das Hakenkreuz daraus zu hämmern. Also das war einfach, und so war die ganze Gurkentruppe da. Ja. Das war am Anfang, das war der, oh Gott, entweder Psychopathen oder Alkoholiker zu Mass. Und das hätte ich mir wirklich sparen können. Also ich war der absolute Liebling des Bundesgrenzschutzes.
Ja. Sie beschreiben das alles in einem Buch, das Sie vor 1,5 Jahren, glaube ich, rausgebracht haben, Kerl aus Koks,
ja.
Heißt das. Das ist so ein bisschen ein autobiografischer Roman. Sie weisen auch immer darauf hin, da ist viel Fiction. Deswegen muss ich jetzt ganz blöd fragen. Die Geschichte, dass Sie beim Bundesgrenzschutz mit Perücke unterwegs waren, um Ihre Haare nicht schneiden zu müssen,
ist die
wahr oder?
Die stimmt. Ja.
Das hätten Sie nicht gemacht. Also so viel Rebell war dann schon, dass Sie gesagt haben, nee, also meine Haare werden nicht geschnitten.
Genau, weil ich habe gedacht, das kann jetzt echt nicht sein. Also, dass sie mich jetzt dazu pesten, das meine ich. Und dann habe ich mir diese Perücke schneiden lassen. Mit einem Kumpel zusammen, wir zwei haben das gemacht. Ja, leider sind sie mir drauf gekommen.
Aber nicht schnell, oder?
Was?
Aber nicht schnell, also nicht bald.
Wie, direkt von Anfang an.
Nein, die sind nicht schnell draufgekommen.
Nee, es hat gedauert.
Wie lange
hat das gedauert? Es hat gedauert. Wir haben es, also ich glaube, ich weiß nicht genau, 4 Monate sowas, also die Haare waren wieder richtig schön lang. 400, 500 können es gut geben. Das war, ich denke mal, man geht ja immer August oder so, geht man eingezogen. Also es war irgendwie Anfang des Jahres, ja.
Ja. Und wie ist es dann rausgekommen?
Ja, ich hatte den Fehler gemacht, das Ding also vor der Kaserne nicht draufzusetzen, sondern hatte das irgendwie, dachte, das reicht, weil ich wusste ja, wer vorne Wache schiebt. Dann kam mir der Major entgegen. Ich dachte, der ist gar nicht mehr da. Und der hat mich gesehen und hat mich erst überhaupt nicht erkannt. Der hat gedacht, was will dieses langhaarige Subjekt hier in unserer Kaserne? Und hat mich erstmal anzitiert. Und dann hat er begriffen, dass ich zur Stabsunternschaft gehört und ist vollkommen ausgerastet. Ja, so ist das abgelaufen. Dann musste ich am nächsten Morgen, musste ich dann antreten. Da gab es dann irgendwie vor versammelter Mannschaft, muss ich dann diese Perücke abziehen und so. Also wirklich, das war
nicht schön. Ja. Auch traumatisch.
Und direkt zum Schneider geschickt. Also er wusste nicht, wie er damit umgehen soll. Ich habe halt dann Strafwache geschoben, was ich immer gemacht habe.
Also die Frisur hat dann schon besser zum Hippie gepasst, der Sie ja waren, sagen Sie ja selbst, dann auch später in der Dortmunder Hausbesetzer-Szene unterwegs. Politisch motiviert oder eher aus Lebenslust?
Nee, das war politisch motiviert. Ich habe ja durch den Bundesgrenzschutz habe ich ja eine völlig, sage ich mal, ziemlich nackte Sicht auf die Dinge bekommen, weil es war ja auch Bader-Meinhof-Zeit. Es war die Zeit, wo es losging mit Aktionen gegen Bürger und Bewaffnung und so. Und das hat mir also sehr zu schaffen gemacht. Und ich muss ehrlich sagen, also ich habe dann auch bei den Nachrichten, die wir dann sehen konnten, festgestellt, dass gewisse Dinge nicht erwähnt wurden, die uns begegnet sind, und habe dann so den Glauben an das gute deutsche Fernsehen, an diese, ja, wie sagt man, diesen Schrein der Wahrheit verloren. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass ich aber gesagt habe, also wenn das hier so abläuft, dann muss man umdenken. Und habe dann, wie gesagt, mich in die Szene begeben und habe gesagt, okay, dann machen wir jetzt mal die Politik von unten. Und
aber Lebenslust war schon auch mit dabei.
Natürlich. Also ich habe da nicht wie KPDMLer mit Parolen durch die Gegend und so. Also das war schon lustvoller.
Ja, ja. Also so richtig Kommunenleben,
ja.
Sex und Drugs,
ja,
und Rock'n'Roll.
Ja. Genau.
Gibt's was aus dieser Zeit, jetzt sind wir so 70er Jahre, gibt's was aus dieser Zeit, von dem Sie sagen würden, schade, dass meine Kinder oder Enkel das nicht mehr so erleben konnten?
Ja, na klar. Also eindeutig diese Vielfalt an sagen wir jetzt mal Events, an Festivals, an Konzerten, die also überall stattgefunden haben, in Städten nicht nur wie Amsterdam oder London, sondern auch in kleineren Städten, wo wirklich was los war, und also in der Taktzahl und in der Taktzahl auch von Bands plötzlich belebt, die einfach wirklich epochal waren. Also es kam ja ständig Leute raus, die auch heute noch Musik machen und die einfach wahnsinnig tolle Sachen gemacht haben. Auch die Theaterszene war verrückter und wirklich auch expansiver. Es war einfach aus Straßentheater vor allen Dingen. Es gibt kaum noch Straßentheater, das irgendwie nennenswert ist. Mhm. Und es war damals, wie ich weiß, Zadek hat, als wir dieses Stück bei ihm aufgeführt haben, hat er dann in der Saison danach, hat er die Straßentheater eingeladen. Mhm. Da waren dann die Monty Pythons da, alle waren da, mit wirklich aus Amsterdam, alle möglichen Leute. Und das war der Wahnsinn. Das war einfach unglaublich toll.
Jetzt sind Sie schon beim Theater gelandet, dass Sie überhaupt mal eine Bühne gebaut haben, hing auch ausführlich damit zusammen, dass Sie Häuser besetzt hatten.
Richtig, ja.
Weil?
Wir haben zu dieser Zeit, haben wir mal, Freund von uns war, oder ist vielleicht immer noch, er ist immer noch Puppenbauer, hoffe ich, und er war Professor für Puppenbau am Institut für Puppenbau in Bochum. Und der hatte die Idee, ein Stück zu machen mit so lebenden Maschinen und so. Und kam dann irgendwie voran und dann haben wir gesagt, oh, klasse Idee, machen wir. Und dann angefangen zu bauen und dann hatte jemand anders, der war vom Bread & Puppet Theater aus New York, ein Freund von ihm, hatte Connections zu Bochum, also zu Zadek, und hat ihn angehauen und gefragt, der war nämlich gerade in Bochum eingezogen, ob wir nicht in den Requisitenhallen das aufbauen können. Mhm. Und die hat er leerräumen lassen vom Vorgänger und dann war da Platz. Und dann haben wir das da aufgebaut und er ist ein paar Mal dran vorbeigelaufen, hat sich das abends angeguckt, wenn wir da geprobt haben, und hat es dann gekauft für die Bühne. Dann haben wir es auf die Bühne gebracht und haben es da aufgeführt. Und dadurch entstand so die Idee zu sagen, ach, das machen wir nochmal.
Oh. Aber Sie wollten überhaupt nicht ans Theater?
Das Jux und Tollerei. Das war eine reine Jux und Tollerei-Geschichte.
Das heißt,
gemacht und dann war okay und dann sagten wir, haben wir irgendwie, hatten wir dann hatte die Polizei den wunderbaren Einfall, die Stadt anzuweisen, dass sie die Häuser, die noch nicht besetzt waren, mit Tischlerplatten verschraubt hat. Mhm. Und das ist natürlich für einen Schreiner ein ideales Arbeitsmaterial. Das haben wir dann runtergeholt und haben gedacht, dann lass uns damit was Schönes machen, und haben auf dem größten besetzten Haus haben wir dann oben auf dem Dachboden eine Bühne gebaut.
Das wurde
und
dann,
diese Bühne war dann die Gelegenheit zu sagen, jetzt machen wir ein bisschen Nonsens.
Der nächste Anlauf.
Ja.
Und irgendwann mal endete er halt dann doch bei Peter Zadek auch und im Theater. Marcel Brell im Theater um 17:05 in 1:1 der Talk auf Bayern 2.
Ich sprang 82 aus Abrahams Kessel und pullte ab da jede Nacht. Ich habe zumindest stand so in der Zeitung Lohengrin zum Vater gemacht. Mit 8 warf ich wütend einen Stein auf meinen Bruder, weil ich die Kontrolle verlor. Ich habe statt ihn unser Auto getroffen, das Klirren hab ich noch im Ohr. Mit 16 hab ich mich in Anja verschossen und Anja war mich interessiert. Ich habe ihr sogar 2 Lieder geschrieben und trotzdem ist nie was passiert.
Zu Gast bei Stefan Parisius.
Michael Brandner, ein Kerl aus Koks.
So heißt dieser autobiografisch geprägte Roman, den Sie vor 1,5 Jahren rausgebracht haben. Wo kam das her? Warum plötzlich dann?
Naja, das waren eigentlich meine Agentinnen, die da ein bisschen gestochert haben, weil ich habe immer mal Anekdoten erzählt und dann haben sie gesagt, du musst das doch mal irgendwann, schreib das doch mal auf, mach das doch mal. Dann habe ich das mal gemacht und dann haben sie es einem Literaturagenten gegeben und der hat das sofort ins Bieterverfahren gegeben und wupp, hatte ich einen Vertrag. Mhm. Und dann habe ich natürlich einen großen Schreck gekriegt, weil ich gedacht habe, okay, jetzt ein Buch schreiben muss. Jetzt hast du ja weiter aus dem Fenster
geschrieben, ne? Also kein Ghostwriter dabei und so.
Nee. Und dann, habe ich es hingekriegt. Also irgendwie.
Hatten Sie vorher schon geschrieben?
Bitte?
Hatten Sie vorher schon geschrieben?
Nein. Ich habe Gedichte geschrieben, ja. Das mache ich immer gerne, aber sowas nicht, nee, überhaupt nicht. Also auch keine, wie gesagt, von meinem eigenen Antrieb war da nichts zu schreiben, das war irgendwie so wieder reingeschubst und dann weitergemacht.
So wie in die Schauspielerei
auch. Ja, genau so.
Also das Buch endet dann mit Ihnen eben schon als erfolgreicher Schauspieler, mit der Geburt Ihres Sohns, 97. Und davor haben Sie sich dann zum ersten Mal auf die Suche nach Ihrem leiblichen Vater gemacht?
Ja, richtig. Auch wieder die Damen, die dann irgendwie sagen, das muss dich doch mal interessieren, wer dein Vater ist. Willst du gar nicht wissen, wer das war und so? Ja. Ich sage, nein, das interessiert mich nicht. Und dann kannst du mal gucken und dann gab es irgend so ein Schreiben vom Amtsgericht, dass er wohl gestorben sei. Das haben sie mir dann zugeschickt. Und da stand dann drin, zu meinem Erstaunen, dass ich noch eine Menge Geschwister habe, von denen ich nichts wusste. Und dann habe ich mal gesagt, ja okay, dann frage ich halt mal im Netz, habe dann mal geschrieben, ob man sich nicht mal melden könnte und so. Und dann haben sich tatsächlich meine Stiefschwester und meine Halbschwester haben sich gemeldet und dann habe ich die tatsächlich besucht. Die wohnen bei den Forchheim, da hat mein Vater wohl auch gelebt. Und habe mich dann mal so ein bisschen erzählen lassen aus 2 komplett unterschiedlichen Quellen, wer denn nun mein Vater gewesen ist. Das war sehr interessant, muss ich sagen.
Also. War das auch ein bisschen für Sie Vorbereitung auf Ihre eigene Vaterrolle dann?
Nee, das hat damit nichts zu tun. Nee, da war ich ja schon Vater. Also es war irgendwie, nee, das war schon, nein, das wirklich, es war eigentlich, dachte ich dann, naja, vielleicht hat man ja recht und man will eigentlich wissen, was für Gene an einem noch so arbeiten, die man sich nicht erklären kann. Hm. Und das war eigentlich der einzige Grund.
Und dabei unter anderem auch wieder noch ein paar Unwahrheiten oder Halbwahrheiten entdeckt, die Ihre Mutter jahrelang erzählt hatte.
Komplett. Also das ist alles, meine Mutter hat mich wirklich so im Nebel gelassen, was diese Dinge anging. Das ist schon wirklich interessant.
Sie wollte immer was Besseres aus Ihnen machen, deswegen war der Vater dann angeblich der Sohn vom... Oder der Vater war?
Ihr Vater, also ja? Der Vater meiner Mutter, war Bürgermeister, ja. Und das stimmt überhaupt nicht. Ich habe dann auf einem Stadtfest in Pöttmes, habe ich den Bürgermeister getroffen und sagte, Mensch, ja, ich hätte erzählt, weil das Rathaus ist jetzt quasi in der Brauerei, in der ehemaligen. Und in der Brauerei war auch das Braustüberl und das leitete meine Tante Peppi. Und dann war ich immer oben und habe da gespielt und habe da großen Spaß gehabt. Und dann haben sie mir es gezeigt, was da jetzt raus geworden ist und so. Und dann habe ich gesagt, ja, mein Großvater war ja auch vor dem Krieg ja auch noch Bürgermeister und so. Dann sagte er, Bürgermeister Brandner? Nein, nicht, dass ich wüsste. Und ich weiß, meine Frau war dabei. Ich habe einen solchen Lachanfall gekriegt da oben, weil ich wirklich, meine Mutter hat so gelogen immer. Und das war wieder so ein Punkt, wo ich gedacht habe, alles, was man so irgendwie verlügen kann, das hat sie hingekriegt. Das muss man ehrlich sagen. Sie ist da wirklich großartig auf dem Sektor gewesen. Unfassbar.
Sie sind dann zur Familiengründung auch nach Bayern wieder zurückgekehrt. Jetzt endlich daheim?
Ja. Also ich mochte das, ich wäre mir immer Urlaub gemacht in Bayern, weil es war, ist ja klar, man fuhr ja nicht irgendwo hin, sondern mit unseren kleinen Verhältnissen fuhr man dahin, wo man quasi untergekommen, umsonst und dann noch ein bisschen verpflegt wird. Also, und ich habe Bayern immer, es war für mich immer die Genusswelt. Also in jeder Form, fürs Auge und für den Gaumen.
Aber das heißt, von all dem, wovon Sie vorhin ja auch ein bisschen geschwärmt haben, womit Sie groß geworden sind im Ruhrgebiet, die Leute, die Herzlichkeit, die Ehrlichkeit, das fehlt alles nicht?
Nee. Also ich finde, dass der wirkliche Bayer, wir haben ja nicht mehr so viele, und Münchner gleich noch weniger, dass diese Form von Bräsigkeit, die haben, die gefällt mir schon. Das ist schon finde ich in Ordnung. Das mag ich. Ich mag auch diese Art, dieses Mir sam Mir. Das mag ich, weil ich finde, also so ganz ohne Selbstbewusstsein sind mir dann die Leute dann auch nicht gerecht. Das mag ich nicht. Also ich finde das toll im Großen. Und ich mag natürlich, dass es ein Volk ist, das sich dem Geschmack auch sehr ergeben hat. Und
darüber muss ich nachdenken. Das ist bestimmt eine Frechheit. Wir sind ein Volk, das sich dem Geschmack ergeben hat.
Ja, das heißt also, es ist immer ganz wichtig, dass es lecker ist. Irgendwie. Ich darf das Wort ja nicht benutzen. So. Das gibt es ja nicht. Das ist ja ein verbotenes Wort, lecker. Das kommt ja aus dem Ruhrgebiet, das wird hier nicht benutzt. Also man liebt es hier. Ich meine, ich kann es immer nur so sagen. Wenn ich Bayern beschreiben soll, ich gehe dann in der Metzgerei rein, mache die Tür auf und dann fangen meine Nasenflügel an zu beben und ich denke, ah, oh, Wahnsinn. Weil eines konnten sie im Ruhrgebiet nicht. Und das war eine gescheite Wurst herstellen und sowas, das haben sie nicht drauf gehabt. Das war, muss man klar sagen. Das waren dann so eher polnische und rheinische oder Sauerländer Metzger oder noch schlimmer Westfalen. Die haben damit noch weniger am Hut, finde ich, was Geschmack angeht. Also von daher.
Also jetzt davon. Spätestens in der Metzgerei.
Ja, zum Beispiel. Ja, sehr zum Leidwesen meiner Gattin, die Vegetarierin ist.
Was Sie auch schreiben, die Überlegung, Zitat, eigentlich immer nur Gast gewesen zu sein an den Orten meines Lebens, hat sich aufgehoben dann.
Nein, ich beklage das nicht. Dieser Begriff Heimat ist für mich so ein Kunstbegriff, der für viele Leute, glaube ich, ein ganz tiefe Wurzeln in der Persönlichkeit hat und bei vielen nicht unbedingt positiv. Weil man kann Heimat auch als etwas sehr Bedrückendes und sehr nachhaltig ein Verfolgendes ansehen. Ich kenne ganz viele Leute, die mit ihrer Kindheit aufgrund von Heimat nicht abgeschlossen haben. Und deswegen bin ich manchmal auch dieses Nationalgefühl, das damit verbunden ist, also dieses Provinzielle, dass
Heimat,
man sagt, okay.
Ist Heimat ein Nationalgefühl automatisch?
Aber es ist wenn in kleinen Dosen, wenn provinziell gesehen, zum Beispiel, wenn man auf seine Stadt stolz ist oder auf den Verein, der muss es dann unbedingt sein und dann sind alle anderen, sind dann irgendwie Dreck oder, ne? Also ich kenne das ja aus den Dörfern, wo dann ein Dorf das andere vermöbelt, wenn es irgendwie geht. Auf den Kirchweihfesten. Das ist dann schon so, da habe ich dann irgendwie so ein merkwürdiges Gefühl. Dann finde ich, das brauche ich nicht.
Dann
das habe ich nie gebraucht.
Dann lieber doch nur zu Gast.
Dann lieber zu Gast, ja.
Dann lieber zu Gast. Es kamen die ganzen über 150 Parade und anderen Rollen, zig Filme bis eben hin zu Hubert und Stall, über die wir gleich noch reden, ab 2011. Und 2014 dann eben Monuments Man mit George Clooney als Regisseur und Hauptdarsteller. Wie ist es, wenn der Clooney einen anruft?
Tja, Es ist eine großartige Sache. Ich kann nur sagen, also...
Hat er wirklich selbst angerufen?
Nein, so läuft das nicht. Also ja. Man hat mich angerufen von einer Casterin, Berliner, bekannte Berliner Casterin. Also, hier, da ist eine Szene, kannst du die mal eben spielen? Dann habe ich die ins Handy gespielt, am Tisch gebaut, mir so ein, das Ding hingestellt, das reingespielt und habe es abgeschickt. Und dann kam kurz drauf der Anruf, dass sagte, ja, du sollst mal nach Berlin kommen. Und dann wusste ich, dass außer mir noch jemand im Rennen ist. Bin dann irgendwie in so ein Fernsehstudio außerhalb von Berlin. Da haben sie das Casting gemacht und dann kam halt, hat mir so ein, ich weiß, es ist eine Szene gewesen, wo ich also Bill Murray einen Zahn ziehe. Der war halt noch nicht da. Die haben ja da schon vorgebaut. Und dann kam George Clooney mit seinem Partner, mit dem er das Buch geschrieben hat, kamen die beiden rein und ich hatte so eine Alukiste da. Und dann hat er gesagt, can you do it for me? Und dann habe ich gemacht, die Szene gespielt. Und dachte, okay. Ist kurz rausgegangen, kam rein und sagte, you got the job.
Na also. Also. Und so war's.
Das war's.
Das war's. Und wenn er nochmal anrufen würde, beim nächsten Mal würde er direkt anrufen.
Sofort.
Sofort. George, wenn du uns zuhörst.
1:1. Der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit
Michael Brandner zwischen Hubert und Staller.
Vermutlich die einzige Fernsehserie der Welt, oder? In der der Titelheld gar nicht mehr mitspielt. Und trotzdem.
Ja.
Also ja. Aus Hubert und Staller 2011 wurde nach 7 Jahren eben Hubert ohne Staller und funktioniert offenbar bestens. Woran liegt's?
Wir haben uns das schon vermehrt gefragt. Es ist, glaube ich, einfach dieser Humor, den wir da betreiben, der im Grunde eigentlich Witze komplett nicht zulässt und versucht einfach Komik immer nur aus der Situation herzustellen. Und man lässt uns da auch, denke ich, genügend freien Raum, um das auch richtig gut hinzukriegen. Und deswegen sind wir, lassen wir auch nichts von der Rampe gehen, das nicht wirklich funktioniert.
Mhm. Das heißt aber, da wird auch viel improvisiert?
Ja. Mhm. Ja, geht gar nicht anders, weil sonst kriegt man das Tempo nicht hin und vor allen Dingen die Komik nicht. Also der Autor kann viel schreiben, was grundsätzlich komisch ist, aber die Umsetzung muss einen gewissen Spielraum haben, sonst funktioniert. Das ist jedenfalls unsere Erfahrung im Laufe der Jahrzehnte. Ich habe ja vorher schon komische Sachen gemacht, aber nicht so in dem Maße.
Ja. Und es hängt natürlich dann auch an den Rollen und an den Typen, wie die Komik entsteht. Ihre Rolle ist ja im Zuge des Ausstiegs von Helmfried von Lüttichau degradiert worden.
Ja.
Vom Revierleiter zum Streifenpolizisten.
Richtig.
Aber Sie sind gar nicht unglücklich drüber.
Nein, überhaupt nicht. Weil es hat mir natürlich noch mehr Möglichkeiten eröffnet. Weil gescheitertste Existenzen sind natürlich immer noch besser für jede Form von Komik.
Ja. Mittwoch um 10:07 im ersten geht die neue Staffel los, die 12. Das sind dann die Folgen, Sie wissen es besser, Nummer?
Naja, keine Ahnung.
Also ganz viele.
Über 180 irgendwas.
Über 180. Wie macht man das mit so einem langjährigen Erfolgsprodukt? Muss man da versuchen, sich neu zu erfinden trotzdem? Jedes Jahr, jede Staffel oder einfach nur weiter so?
Naja, also da wir ja keine Struktur haben, die wirklich, sagen wir jetzt mal, bestimmend ist, sondern immer aus der Situation heraus neue Dinge passieren, läuft man sich ja nicht fest. Also es ist einfach wirklich eine immer wieder neue Erfahrung im Buch umzugehen, dass jetzt keine, man baut eigentlich auf nichts auf, sondern hat einfach immer nur das Bauchgefühl. Und das funktioniert bestens. Mhm. Also intellektuell würde ich sagen, ist der einzige von uns, ist Christian, der schon immer im Vorfeld sich alles einfach so auch nochmal umschreibt.
Christian und
so,
wie Kramitz,
ihr ja, Vater, ja. Der einfach auch sehr genau ist, weil er denkt, der hat auch eine Wahnsinnserfahrung auf dem Sektor und deswegen kennt er sich da besser aus als ich und ich vertraue ihm da auch vollständig.
Der hat ja viel mehr Comedy gemacht als Sie.
Ja, vorher. Ja, ja. Das ist ja. Der hat wirklich eine richtige Tradition auf dem Sektor und Der hat dann ein gutes Gespür. Also der weiß einfach, das geht aber nicht ab jetzt hier, das können wir nicht machen. Das ist natürlich für unsere Mitspieler nicht so ganz einfach. Die müssen sich manchmal heftig umstellen. Nicht einfach mit Gelerntem kommen, funktioniert bei uns nicht, leider. Mhm. Aber wir versuchen sie irgendwie nett und bestens zu behandeln, damit sie das einigermaßen ertragen.
Und sie können auch über das Gleiche lachen.
Ja.
Ja. Haben Sie mal versucht, oder hat jemand bei der Produktion mal versucht, da ein Drehbuch von künstlicher Intelligenz schreiben zu lassen?
Ich denke, das hat man, hätte man mal tun sollen, wenn es nicht getan wurde. Aber ich glaube, nein, bisher nicht. Also, aber das wäre mal eine Idee zu sagen, lass das doch mal machen und schau mal, was dabei rauskommt. Ob wir da genauso landen wie der Affe mit den Aktien.
Naja, Sie haben ja eine dezidierte Meinung zu dem Thema. Ne? Sie sind ja auch aktiv für Schauspieler, ja, in Gewerkschaften, ja, und Interessensvertretungen und sagen, KI wird das große Thema für Sie auch.
Ja, so ist es, genau. Das ist, die Gewerkschaft, für die ich lange zuständig war, der BFFS, die sind da schwer am Ackern, dass das in irgendwelche trockenen Tücher kommt, dass man das Persönlichkeitsrecht möglichst schützt. Und es gibt nur eine Möglichkeit in Hinsicht darauf, dass man dass man eine Kennzeichnungspflicht einführt, um zu wissen, wann hat man es damit zu tun. Und damit grenzt man ein, was passiert. Wenn es dann trotzdem passiert, kann man es strafrechtlich verfolgen und kann sich in irgendeiner Weise anders schadlos halten. Und das ist eine gute Möglichkeit und das muss von den europäischen Staaten eigentlich komplett abgehakt und überwacht werden.
Wünschen Sie sich einen Schauspielerstreik à la Hollywood?
Ach, das wäre toll, wenn wir das hinkriegen würden, aber wir haben leider ein Land, das mit den Gewerkschaften nicht das erreichen konnte, was die Amerikaner gemacht haben. Man darf nicht vergessen, die Gewerkschaften in Amerika sind...
Schauspielergewerkschaften.
Ja, die Gewerkschaften grundsätzlich in Amerika wurden ja quasi von der Mafia eingeführt und auch lange Zeit also hochgehalten. Das heißt, also die Strukturen haben wir leider nicht. Ja.
Also die anderen Gewerkschaften, bei denen ist es teilweise ein bisschen anders. Die beschäftigen uns jetzt gleich wieder. Ganz herzlichen Dank für die Stunde. Vielen Dank für den Besuch, Michael Brandner. Und dann also kein Streik, sondern Sie drehen dann ab Mittwoch wieder. Das ist dann die 13. Stunde.
Ja, drehen weiter.
Oder wie auch immer. Haben Sie Hörspiele eigentlich auch viel gesprochen?
Nee, ich bedauere das sehr. Ich habe das im Ruhrgebiet viel gemacht, bei WDR. Und ich würde es hier auch gerne machen, aber ich glaube, ihr macht nicht so
Sie
viel.
Können, oder? Wir machen schon welche. Ja. Vor allem können Sie welche hören, nämlich in unseren Hörspielpool in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
Das da kann man mich jederzeit für anrufen, bitte.
Jederzeit. Also George Clooney und Hörspiel. Jetzt wissen wir es. Ihr Telefon wird nicht stillstehen. Danke sehr.